Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen und auch heute eine neue Serie beginnen dürfen, nämlich mit dem Thema, muss ich kurz mein Auge juckt, biblische Gemeinde. Ich denke, das ist das, was uns immer wieder bewegt. Was will eigentlich Jesus? Wie hat er sich Gemeinde vorgestellt? Und was bedeutet es letztendlich auch für uns? Und so wollen wir verschiedene Ämter in der Bibel genau betrachten. Und wir fangen heute an mit dem Ältestenamt. Bevor jetzt die Männer und Frauen hier, die sich nicht angesprochen fühlen, abschalten und denken, wir können uns doch innerlich eine schöne Ruhezeit gönnen, möchte ich trotzdem einladen, dabei zu sein, mitzubeten, mitzuringen. Und gerade die Männer, weil in der Bibel gibt es nur Männer, die Älteste sind, darüber nachzudenken, wer weiß, was noch kommt, wer weiß, wie Gott mich noch beruft. Und das ist unglaublich wichtig. Aber unser größter Wunsch als Gemeinde ist es, so eine Gemeinde zu sein, wie Jesus es möchte. Und das heißt natürlich auch, in diesen Dingen nachzufolgen. Und Anbetung ist eine Sache, die wir gerade gemacht haben. Anbetung ist aber mein persönliches Leben. Wie lebe ich mit Jesus? Aber auch, wie leben wir als Gemeinde mit Jesus Christus? Und darum ist das Thema unglaublich wichtig, weil wir sind gerade in einer Phase, wo wir gerne Älteste berufen würden. Das ist natürlich ein Prozess. Und das Schöne ist, wir werden das heute Morgen gar nicht alles durcharbeiten können. Aber jetzt kommt das Tolle, wir müssen es auch gar nicht, weil wir ein Ältestenseminar am Dienstag haben um 19.30 Uhr. Und da möchte ich alle Männer, auch die Frauen, herzlich dazu einladen. Kommt dazu, hört euch das an, setzt euch dem aus. Wir können da Dinge besprechen. Was ist denn biblisch ein Ältester? Und ich denke, das geht auch die Frauen etwas an, weil ein Mann kann es ohne seine Frau nicht tun, diesen Dienst. Sie muss voll dahinter stehen, weil, da wird man auch noch drauf kommen, der Dienst ist nicht immer ganz einfach, Überraschung. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, um 19.30 Uhr, ich möchte euch alle herzlich einladen, am Dienstag um 19.30 Uhr hier, wo wir dann uns einfach noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen dürfen und ich glaube auch müssen. Wir wissen, dass die Gemeinde von vornherein, die frühe Gemeinde Älteste hatte, sie wurden eingesetzt. Wir können das in Titus nachlesen. Da wurde sogar befohlen, dass Älteste eingesetzt wurden. Eine biblische Gemeinde hatte immer Älteste und Leiter, die verantwortlich waren. Warum? Gott ist ein Gott der Ordnung. Und Gott ist der Ordnung auch liebt. Wir haben den Dekalog, die 10 Gebote, wo wir auch wissen dürfen, wie wir miteinander umgehen. Jesus verfeinert diese 10 Gebote in der Bergpredigt dann, wo er es wieder auf den Ursprung zurückbringt. Es ging nämlich immer um Gottesbeziehung, nicht um Gebote. Und meine Beziehung, die zeigen dann die Gebote, aber Gebote schaffen keine Beziehung. Und so ist es auch, dass Gott Ordnung liebt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, steht in 1. Korinther. Und das ist was ganz Spannendes. Da, wo Unordnung ist, da, wo Chaos ist, da ist Unfrieden. Da, wo aber klare Ordnungen sind von Gott her, ist auch klar, was Gott möchte, wie er es will und was wir oder wie wir uns dann auch ausrichten dürfen. Und alle diese Ordnungen sind ganz tief in der Liebe verwurzelt zu Gott, zu uns, weil wir brauchen Struktur. Es gibt ja eher chaotische, unordentliche Menschen, das bin ich zum Beispiel einer, da gibt es sehr ordentliche Menschen. Aber ich bin schon froh, dass ich nicht jeden Morgen suchen muss, wo meine Pullis versteckt sind, weil ich vergessen habe, wo sie sind. Sondern ich habe so eine Tendenz, eine Ahnung, Richtung Schrank geht's und da finde ich auch meistens was. Ordnungen sind gut und auch die Unordentlichen und die Ordentlichen dürfen zusammenkommen in der Liebe, denn wir haben bei allem, steht nämlich dieses eine Gebot darüber, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und diese Ordnungen sind immer in Liebe zueinander und füreinander gemacht worden. Und so ist es auch mit den Ordnungen der Ältesten in der Gemeinde, die die Gemeinde führen, leiten und auf die Lehre achten. Und ich möchte euch das gerade vorlesen, was heute Text ist. Das ist 1. Timotheus 3, die Verse 1-7. Ganz klassisch 1. Timotheus 3, die Verse 1-7. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseheramt trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorstehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in Fallstrick des Teufels gerät. Wir haben in den Timotheusbrief, den sogenannten Pastoralbriefen, klare Angaben, was ein Ältester als Qualifikation zu bringen hat. Und ich habe schon angesprochen, die Ältesten, das war eingesetzt, es war die Ordnung der frühen Gemeinde, kommt durchaus auch vom Alten Testament, das werden wir dann auf dem Seminar betrachten. Und sie wurden berufen vom Heiligen Geist. Sie wurden berufen, aufgerufen, Gott in diesem Amt zu dienen. Wir müssen nur eins immer sehen, und das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig, Begabung geht nicht über Berufung. Das heißt, es gibt wohl durchaus berufene Menschen, die vielleicht auch in der Welt sehr erfolgreich sind, die aber nicht die Berufung vom Wort her haben für das Amt eines Ältesten. Die Gemeinde ist nicht die Welt. Und auch bitte das nicht verwechseln. Der, wo erfolgreich ist und gut in der Welt oder in anderen Dingen, muss nicht sein, dass er deswegen berufen ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diese Berufung auch betrachtet, was im Wort steht, weil da kommen wir nie drum rum. Und so wurde das dann auch bestätigt von den anderen Ältesten. Also es geht nicht nur, dass einer sagt, ich wäre gern Ältester, ich möchte das machen. Und alle sagen, ja, hip, hip, hurra. Sondern es wurde dann auch bestätigt von den anderen Ältesten, wie schon gesagt. Und es war die Aufgabe der Leitung, Aufseher, Episkopos, also Episkopat. Das war eigentlich der Bauaufseher bei dem Bau eines Hauses oder einer Gemeinde. Ich finde das Bild eigentlich recht schön. Man baut etwas auf, nämlich die Gemeinde Gottes auf den Wegen. Es war das Hüten und Führen der Herde, Bewahren der Wahrheit und natürlich auch Übersicht über die Finanzen. Das war in diesem Amt vereinigt. Und wir sehen das gleich, dieser Aufseherdienst, wer danach trachtet, der begehrt ein schönes Werk. Es ist eine gute Sache, Gott zu dienen. Es ist eine schöne Sache, Gott zu dienen. Gerade in diesem Amt, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch Gemeinde zu leiten und zu führen. Ich möchte an dieser Sache noch ganz kurz etwas spoilern. Der erste Teil ist sehr spezifisch auf das Ältestenamt, aber es gibt noch einen zweiten Teil in der Predigt, da geht es um uns, nämlich wie unterstützen wir unsere Ältesten ganz praktisch oder, lasst mich so übersetzen, wie lieben wir sie in ihrem recht herausfordernden Dienst. Und es geht dann los mit einem Katalog, den wir auch kurz betrachten möchten. Der Aufseher muss nun untadelig sein, also wörtlich meint es unantastbar. Das würden die meisten schon sagen, wie soll das denn funktionieren? Es geht hier nicht, dass hier irgendjemand perfekt ist, weil vollkommen ist nur unser Herr Jesus Christus. Es geht darum, dass jemand Jesus ganz nachfolgt in allen seinen Bereichen seines Lebens. Mit allen Höhen und Tiefen, die man durchaus da immer wieder hat. Und wenn 1. Johannes sagt, wenn wir sagen, wir sündigen nicht, dann sind wir Lügner. Das ist auch nicht, der Älteste ist nicht sündlos. So weit sind wir noch nicht. Das wird irgendwann mal kommen. Sondern der Älteste ist jemand, der um Gottes Wort ringt, der diese Demut besitzt, auch sich immer wieder unter Gottes Wort zu stellen. Das ist übrigens auch das, wie wir das Ganze auch als Gemeinde bemessen können. Wie stellt sich ein Ältester unter das Wort Gottes? Lässt er sich führen und leiten? Ist da noch Demut oder Selbstherrlichkeit? Ist da schon ein bisschen der Papst? Oder ist da noch ein Kind Gottes, der in tiefer Abhängigkeit zu Jesus Christus seinen Dienst macht? Und letztendlich geht es darum, Kind Gottes zu sein und diese Abhängigkeit zu Jesus zu leben. Und natürlich auch hier bitte, liebe Geschwister, wir müssen da immer wieder im Blick behalten, auch ein Ältester bedarf der Vergebung, dass man Vergebung ausspricht und annimmt. Auch die Ältesten sind da nicht resistent dagegen. Und auch da müssen wir einfach ganz klar sein. Jetzt lesen wir gleich Mann einer Frau. Und bitte hier auch, liebe Geschwister, es geht um die Qualifikation für einen Ältesten. Und das ist das, was ich vorher auch schon gesagt habe. Begabung geht nicht vor Berufung. Es gibt da ganz interessante Auslegungen. Einer meinte, ja, wenn der gerade zur Zeit nur eine Frau hat, ist er qualifiziert. Ich sehe es nicht ganz so sportlich und leger, sondern ich sage, der Mann muss verheiratet sein und auch nicht geschieden und auch keine geschiedene Frau. Das ist die Klarheit des Wortes an dieser Stelle. Weil es geht in diesem Amt als Älteste immer auch um Vorbild. Nicht um ein unantastbares Vorbild, was über den Wolken schwebt und wo die Gemeinde hinterherhechelt, sondern als Vorbild auch für das, wie sich Gott das Ganze vorgestellt hat. Nochmal, Qualifikation für Älteste, nicht die Qualifikation für eine Gemeinde. Wir haben unsere Biografien und wir kommen da rein. Und wir wissen oft, es ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen oder über jemanden Kamm zu brechen, der geschieden ist. Oder den Stab zu brechen, nicht den Kamm, das macht ja gar keinen Sinn. Aber dieses hier zu sein, ist ganz klar und jeder darf hier sein, jeder darf Mitglied sein und auch mitarbeiten. Aber das Amt des Ältesten ist klar, dass es kein Geschiedener ist und auch mit keiner geschiedenen Frau verheiratet ist. Weil diese Vorbildfunktion unglaublich wichtig ist. Nicht in Überheblichkeit, sondern aller Demut. Danke, Jesus, dass du mich davor bewahrt hast, weil letztendlich ist es das oft. Dann haben wir ganz klar nüchtern. Das meint übrigens nichts mit Alkohol, das kommt dann noch mit Trinken, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden stehend. Das würde ich übrigens jedem Christen empfehlen, dass wir nüchtern bleiben, dass wir klar die Realität des Evangeliums sehen. Was heißt denn nüchtern? Man kann in diesen Zeiten ja durchaus verzweifeln, wenn man ständig in Nachrichten guckt. Heute haben wir ja wieder eine Wahl im Osten. Wird immer ganz spannend, wie das Ganze ausfällt, wie sich was entwickelt. Was heißt denn nüchtern geistlich zu sein? Ich weiß, dass der Herr ist. Ich weiß in seinem Wort, dass er das angekündigt hat, dass uns das nicht überraschend braucht. Ich weiß, dass mich der Gott festhält, der allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist. Und das ist für alle Belänge in unserem Leben unglaublich wichtig, für all das, was wir tun, für all die Herausforderungen, die wir haben. Und gerade als Ältester ist es eine unglaubliche Herausforderung. Aber er weiß, eins, das ist nicht die Gemeinde von unseren Ältesten wie Samuel und Willi, das ist Jesus Christus Gemeinde. Und auch das ist nüchtern. Nämlich immer wieder den Blick drauf zu kriegen, wer ist der Herr? Und Gott kann alles, ihm ist nichts unmöglich. Und das ist so schön in diesem Zusammenhang, dieses nüchtern zu sein. Ich betrachte die Dinge geistlich, wie sie wirklich sind. Nicht wie meine Emotionen sind oder vielleicht auch in welcher großen Panik manche Sachen hervorgehoben werden. Dann haben wir hier besonnen. Ne? Besonnen, also auch wirklich besonnen ist, durchaus den Intellekt anzuschalten. Besonnen heißt ja, ich stehe in der Sonne, ich stehe im Licht, finde ich ein schönes Wort. Manchmal wird es auch ergänzt mit maßvoll zu sein. Also die Dinge in Ruhe anzugehen. Und das finde ich so schön bei diesem Gott, dieser Ordnung, dass wir Dinge in Ruhe angehen dürfen. Ja, vielleicht erstmal beten. Vielleicht die Dinge erstmal mit Jesus besprechen, bevor man ein schnelles Telefonat führt, bevor man ein schnelles Gespräch führt, was dann schief geht. Und auch das. Wir suchen Älteste, Plural. Also es gab auch nie in der Bibel einen Ältesten als Alleinherrscher in der Gemeinde, sondern wir suchen Älteste, die sich ergänzen. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, wie sich Willi und Samuel ergänzen. Beide haben ihre Gaben, beide haben ja auch gewisse Defizite, das habe ich übrigens auch, Überraschung, aber sie ergänzen sich. Und diese Ergänzung, das ist das, was eine Gemeinde braucht. Und ich weiß, dass es immer wieder so ist, dass man in der Liebe manchmal Schwierigkeiten hat. Nicht jeder wird zum Samuel rennen, manche gehen zum Willi. Und nicht jeder wird zum Willi rennen, manche gehen zum Samuel. Manchmal geht auch manche zu mir. Das ist Überraschung. Aber genau das ist dieser Punkt und das ist Besonnenheit in diesem Dienst. Ich frage erst Jesus. Ich stelle Jesus in den Mittelpunkt. Und auch da möchte ich einladen. Und dann natürlich anständig oder in manchen Übersetzungen auch mit würdig. Ja, es ist die Frage, wie sich ein Ältester durchaus auch verhält. Aber diese Frage würde ich jedem Christen stellen. Also wenn du hier der Erste bist beim Beten, aber da draußen ein Kampf entbrennen kann, wenn man dir die letzte Cola beim Aldi raubt und du dann den anderen alles heißt, gibt es da durchaus Anfragen an das christliche Leben. Es ist die Frage, wie wir Christus vertreten. Und in der Bibel haben wir durchaus, dass wir Botschafter sind. Mir hat mal einer gesagt, Marcel, würdest du mit diesen Jeans als Botschafter Deutschland vertreten? Also nicht mit diesen, sondern es waren ein bisschen andere, kaputtere Jeans, würde ich sagen. Ja, sofort, nee, würde ich nicht. Würde mich nicht trauen. Ne? Würde meinen feinsten Anzug bügeln, wenn ich es könnte, und würde dann losgehen. Aber ich versuche mich natürlich würdig zu verhalten. Aber das ist das, was Jesus ja uns allen aufs Herz legt. Wie gehen wir miteinander um? Ist da ein Anstand gegenüber und erstmal gegenüber Jesus, ihm ernst zu nehmen im Alltag? Und durchaus, das ist auch das, was ein Ältester leben darf. Wie schon gesagt, liebe Geschwister, wenn wir diesen Katalog lesen, dann kann man ja ins Verzweifeln kommen. Aber es geht natürlich immer auch um Vergebung und auch die Bereitschaft, dem anderen zu vergeben und vor allem zu lieben. Gastfrei. Das ist ein schöner Text, frei von Gästen. Man braucht keine Gäste daheim haben, man ist erlöst, das ist gut. Nein, nein. Es ist eine innere Einstellung. Und bitte denkt daran, dass die erste Gemeinde, die hatten keine Kirchen. Das kam erst mit der konstantinischen Wende, 311, 313. Die erste Gemeinde, das waren Hausgemeinden. Die ersten Gemeinden, die haben sich in ihrem Wohnzimmer getroffen. Und da war es natürlich schön, wenn man sich da willkommen fühlte, vor allem wenn es dann bei einem Ältesten war. Ne? Also wenn du erst die Schuhe ausziehen und so weiter, geh nochmal Füße waschen, komm ab nach Hause. Sondern dieses, ich bin hier willkommen, ich darf hier sein. Und das mein gastfrei. Die Freiheit, Gäste zu haben. Das ist natürlich im Orient nochmal eine ganz andere Kulturpflege als bei uns. Bei uns ist ja meistens so, wir haben Gäste und meistens datieren wir dann auch Möglichkeiten schon, wenn der Gast wieder zu gehen hat. Ne? Kann schon um 14 Uhr kommen, um 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um 15 Uhr tschüss. Eine gewisse Freiheit darf man da durchaus haben. Und das ist das Schöne, Menschen willkommen zu haben. Weil, und jetzt müssen wir uns immer wieder da oder auch zurückerinnern, wo die Ursprünge sind. Beim Essen hat man Zeit zu sprechen, sich kennenzulernen. Wir sind manchmal in der Hektik dieses Gottesdienstes, dann gehen wir wieder raus und dann sind wir unterwegs. Aber wenn man Zeit hat, miteinander Zeit verbringt, und da möchte ich übrigens uns alle dazu einladen, verbringt Zeit mit unseren Geschwistern, macht alle eure Häuser auf, und nicht um sie Gastfreiheit zu machen, dass Leute kommen können, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir uns kennenlernen. Dass wir miteinander am Leben teilhaben, weil darum geht es bei dieser Gastfreundschaft. Es geht um Schutz. Damals war das noch Schutz mit dem eigenen Leben, wenn jemand unter meinem Gastrecht stand. Da war ich mit meinem Leben verantwortlich, dass dem nichts passiert. Und heute ist es vielleicht der Schutz, dass ich meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern nicht aus den Augen verliere, wo sie vielleicht gerade alleine kämpfen und ringen. Nutzt das. Dann haben wir lehrfähig, ein Thema, was mit Gemeindelehrer. Das heißt, wie ist der Gemeindelehrer oder der Älteste im Wort verwurzelt? Ist es so, dass er da erstmal so altes und frisches Testament, habe ich schon mal gehört, oder ist er fest verwurzelt im Wort? Sind da Kenntnisse? Ist da eine tiefe Liebe zum Wort, weil es Gottes Wort ist? Es geht hier übrigens nicht um rhetorische Fähigkeiten, da ging es in der Bibel nie darum. Es ging immer um die Liebe und Hingabe zu Wort. Und wir wissen, dass Paulus von den Korinthern ja deswegen auch kritisiert war, dass er nicht der Rhetoriker war. Sondern es geht darum, ist er bereit, das Wort auch auszulegen? Ist er bereit, das Wort auch weiterzugeben? Ist er bereit, auch auf diese Lehre natürlich zu achten? Und liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo das immer ganz wichtig ist, diese wunderbare Lehre Gottes, weil wir auch in einer Zeit sind, wo immer mehr Irrlehre aufkommt, sich immer mehr vermischt mit anderen Religionen und Kulturen aus dem Osten, alles Mögliche. Es war spannend, ich habe es schon erzählt, ich möchte es auch nur kurz machen, aber was mir in der Schweiz teilweise so begegnet ist an Lehren, das war schon spannend. Da habe ich mir schon gedacht, wow. Aber das ist diese Lehre von Gott und natürlich die tiefe Liebe zum Wort, ja. Und wir dürfen sie auch hören, immer mal wieder, wenn sie Predigten machen. Das ist ganz, ganz gut und wichtig, dass wir da teilhaben. Aber es ist natürlich nicht nur das Wort weiterzugeben. Lehrfähig heißt für mich, das Wort auch zu lehren und zu leben. Das heißt, lebe ich Gottes Wort in der tiefen Abhängigkeit zu ihm. Kein Trinker, kein Schläger. Den Teil können wir relativ kurz halten, ich glaube, das ist klar. Kein Trinker, das ist nicht dem Alkohol angefallen. Das ist, ihr wisst selber, was für Probleme der Alkohol bringt und wie das abzulesen ist. Und natürlich nicht gewalttätig, kein Schläger. Das gab es damals durchaus auch. Sondern, und dem wird das Ganze gegenübergesetzt, milde und nicht streitsüchtig. Milde ist diese Freundlichkeit, diese gelebte Liebe. Ja, ich bin offen. Ich weiß, dass es manchmal schwierige Themen gibt und manchmal wird es auch oft leider persönlich, obwohl es oft man immer um Gottes Sache geht, aber da milde zu bleiben, in der Liebe zu bleiben. Das ist übrigens nicht nur die Aufforderung an den Ältesten, sondern auch die Aufforderung an dem, der mit seinem Thema zum Ältesten kommt. Sei auch du milde mit deinem Ältesten. Sei auch du freundlich und liebevoll. Und das ist ja das Schöne, ne? Nicht streitsüchtig. Das ist ja diese Motivation, warum gehe ich dorthin? Geht es darum, um Streit zu verursachen? Geht es darum, um zu spalten? Und wir wissen manche Themen auch schon. Und manche Themen, ich möchte es ehrlich zugeben, müssen wir vielleicht erst mal mit Jesus besprechen, bevor wir es mit den Ältesten besprechen. Aber es ist dieses, bin ich bereit, auch mich, da kommen wir noch dazu, auch drunter zu stellen, auch wenn mir die Dinge nicht gefallen oder wenn es nicht so läuft, wie ich möchte. Das ist übrigens gerade unser größter Kampf unserer Zeit, nämlich das Thema Egoismus. Wenn ich mich nicht durchsetze, dann ist alles schlecht. Wenn ich nicht meinen Willen bekomme, dann ist alles mies. Und das ist eine ganz, ganz fatale Geschichte. Und darum kommt auch nicht geldliebend, also sportwörtlich, ne, dieses Geiz und sonst irgendwas, sondern jemand, der die Freiheit hat, auch Geld loszulassen. Nicht nur im Klingelbeutel, sondern auch die Freiheit hat, sich davon nicht dominieren zu lassen. Wir hatten damals natürlich auch den Kampf, ne, dass manche dachten, man muss fürs Evangelium Geld nehmen. Große Kritikpunkt. Ne? Man hat sozusagen, wie man damals eben Religion auch verbreitet hat, mit Finanzen in Verbindung, war das Evangelium immer frei. Und das war auch was Einmaliges in der damaligen Zeit. Leider, furchtbarerweise, haben wir in der Geschichte starke Verknüpfung mit Kirche und Geld. Ist aber gar nicht so gedacht gewesen. Es war immer frei. Die Menschen sollten immer freies Evangelium hören. Es war nie mit Geld verbunden. Und wenn darum, kann Paulus ja auch sagen, einen fröhlichen Geber liebt der Herr. Das, was du fröhlich gibst, aber es war nie verknüpft mit einer bestimmten Summe, es war auch nie verknüpft mit der Auflage, du kannst Evangelium nur bekommen, wenn du auch dein Geld hergibst. Und wir haben da andere Stellen in der Bibel und wir haben leider eine geschichtliche Verstrickung mit Geld und Macht und Kirche, was ganz, ganz furchtbar ist. Und jetzt kommen wir an einen spannenden Punkt, dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorstehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ich bin ein Anhänger, dass ich sage, ein Ältester sollte durchaus auch Kinder haben. Weil wenn man Kinder hat, weiß man auch, wie es in der Gemeinde läuft. Denn manchmal ist es einfach recht kindisch und Kindergarten. Das ist keine Kritik, das ist so. Ich wünschte, ich würde mich da auch rausnehmen und groß davor stehen und sagen, es ist nicht mein Problem. Aber dieses eigene Haus ist durchaus ein Beispiel dafür, wie die Gemeinde ist. Und da ist die Frage, wie steht man zueinander? Es gab früher durchaus die Auslegung, dass man gesagt hat, die Kinder müssen gläubig sein. Das kann kein Mensch garantieren und kein Mensch kann irgendjemand ins Herz blicken, ob er gläubig ist oder nicht. Aber dieses Wort Pistoio, was da oft auch gern benutzt wird, heißt ja auch vertrauensvoll. Wie ist das Verhältnis miteinander? Ringt man darum, ein gutes, liebesvolles Verhältnis miteinander zu haben, auch zu den eigenen Kindern? Wir wissen, dass manchmal der Einfluss als Eltern, je älter wir auch werden, sehr begrenzt ist auf die Kinder. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe, für unsere Kinder zu beten, für sie da zu sein und natürlich auch ein Beispiel in Christus zu sein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht dabei nicht um den Prüfstein, ob alles durchfällt, sondern es geht darum, wie ist das Verhältnis miteinander? Ist da ein Ringen? Ist da ein liebesvolles Bemühen, um dieses Christusverhältnis auch daheim darzustellen? Und ich weiß, daheim ist am schwierigsten, das weiß ich auch als Pastor. Meine Kinder wissen auch, wie ich mich aufführe, wenn es nicht so doll läuft bei mir. Ich bin natürlich immer ganz liebevoll und kuschelig. Aber der Punkt ist, dass wir da auch ehrlich bekennen und natürlich aber auch, liebe Geschwister, Barmherzigkeit entwickeln, weil wir wissen auch oft, wie es bei uns daheim läuft. Und dürfen wir dann mit ganz viel Liebe und Barmherzigkeit natürlich auch auf unsere Ältesten blicken. Und wir müssen das immer im Blick behalten, dass das Haus schon was Wichtiges ist. Und natürlich dann nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht übles Gerede und den Fallstrick des Teufels gerät. Wir haben es hier, ein Neubekehrter, jemand, der neu zum Glauben kommt, ist erstmal für dieses Amt nicht geeignet. Und ich möchte es deshalb begründen, wie wir es oft in der Bibel finden, er muss sich bewähren. Er muss sich bewähren im Leben. Und es geht gar nicht als Prüfstand, als ob ich prüfen müsste, wo er im Glauben steht, welche Höhen und Tiefen es gibt. Aber ich denke, dass wir im biblischen Dienst immer wieder sehen, wer am geringsten treu ist, ist auch in vielen Treuen. Wer am geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht, wie es die Bibel sagt in Lukas 16. Und sich da zu bewähren. Und ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass ein Ältester in der Gemeinde sich erst bewähren muss innerhalb der Gemeinde im Dienst. Und an dieser Stelle freue ich mich unendlich übrigens, dass ich da auch Möglichkeiten bieten kann. Das ist nicht nur hypothetisch, sondern ich kann hier auch Möglichkeit bieten. Mascha, ich greife mal unserem Werbeblock für die Jungschar und für die Kinderstunde schon mal vor. Männer, die sagen, ich möchte mich in der Gemeinde bewähren, die den tiefen Wunsch haben, oder ich für euch, die dürfen nämlich in der Kinderstunde gern sich einbringen. Wir haben krassen Mitarbeitermangel in Kinderstunde und Jungschar. Ich würde in die Kinderstunde reingehen, aber ich bin für die Jungschar verantwortlich, die läuft parallel, die mache ich und abends noch die Teenies, da kriege ich das nicht alles hin. Aber wenn ein Mann meint, er darf gern mal dazukommen, gern auch übrigens eine Frau, aber an dieser Stelle möchte ich mal direkt die Männer ansprechen, weil ich finde es schön, wenn die Kinder auch mal, gerade die kleineren Kinder, auch Männer vor der Nase haben. Das ist nämlich ganz, ganz Wichtiges. dass sie das auch kennenlernen. Weil meistens ist in der Grundschule alles Lehrerinnen, weil man da weniger Aufstiegsmöglichkeiten hat. Man übernimmt das immer wieder die Frauen in ihrer Liebe und Hingabe zu den Kindern. Und da wäre es schön, wenn da jetzt so Männer sind. Das gleiche übrigens wird Jungschar. Ich würde herzlich einladen. Und da könnt ihr euch bewähren, aber holla. Da habt ihr die Chance, Liebe zu lernen. Da habt ihr die Chance, Demut zu lernen. Da habt ihr die Chance, heulend aus der Veranstaltung rauszugehen und sagen, ja, Jesus. Jede Jungschar ist eine Herausforderung. Du weißt nicht, wer kommt, und es kommen unterschiedliche Kinder mit ihren Biografien. Ist bei den Teens nicht anders. Und die Kinder kommen. Und ich finde es schön, die Kinder kommen gerne. Und Mascha und Lea machen das sehr, sehr gut. Ich freue mich darüber, dass sie das machen. Ich freue mich auch, dass der Micha und der Marcel das sehr gut machen. Nein, das weiß ich nicht. Aber der Micha macht es auch sehr, sehr gut. Aber wir brauchen da eure Unterstützung, denn zum Beispiel jetzt am Freitag bin ich allein in der Jungschar. Und es wäre schön, wenn mir jemand helfen würde, dass man da Unterstützung hat. Es sind sehr tolle Kinder, was wir dort haben. Und da kann man sich bewähren, das ist im Kleinen. Das ist ein relativ kleiner Dienst, aber ich möchte es gar nicht klein reden. Es ist einer der wichtigsten Dienste. Und da brauchen wir richtig liebevolle Männer und Frauen, die diesen Dienst machen für Jesus, die Kinder auch bereit sind zu beten. Ich bin auch dankbar für den Teamkreis, was wir da in Unterstützung haben, Steffi und Simon, die das zurzeit machen. Super. Und da sind die Teens willkommen und dürfen sie sein. Und darum darf man sich dort bewähren. Ja, bewähr dich. Hab die Chance, das Gemeindedienst kennenzulernen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil damit wir eben uns auch im Kleinen bewähren, auch im Großen treu sind und natürlich auch einen guten Ruf haben dürfen. Es gibt in der Welt durchaus Grenzen mit dem guten Ruf. Das sagt schon uns Paulus im Römerbrief, ne? Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn möglich. Es gibt manchmal die Möglichkeit, nicht mit der Welt, wohlgemerkt, in Frieden zu leben. Es funktioniert nicht. Aber was an uns liegt, sollen wir tun. Das ist draußen. Drinnen natürlich ist es immer möglich, weil Jesus Christus unser Herr ist. Damit der Teufel nicht der Sieger ist. Warum geht es da? Es geht darum, dass die Menschen dann sagen, ja guck mal, das ist Christ und das ist noch ein Verantwortlicher, hahaha und hohoho, die sind auch nicht besser als wir. Es geht auch gar nicht darum, besser zu sein. Es geht darum, in der tiefen Abhängigkeit zu Jesus zu leben, zu sagen, ich möchte Salz und Licht sein, da wo du mich reinstellst. Und das ist ein Kampf. Ich habe schon angesprochen, wenn man diesen Katalog so liest, dann denkt man so, nee, bitte nicht. Aber ich möchte euch Mut machen, weil erstens, auch für Männer, man kommt in eine Berufung hinein und man ist nicht allein. Wir haben zwei sehr erfahrene Älteste, die schon so manche Krise überstanden haben. Und natürlich möchte ich jetzt zum zweiten Punkt kommen, der wird nicht so lange sein, keine Angst, ist nämlich die Aufgabe der Gemeinde für unsere Ältesten. Dass wir jetzt viel gehört haben, was die Ältesten tun sollen, ja. In Hebräer 13, Vers 17 steht, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn diese wäre nicht nützlich für euch. Betet für uns. Wir haben hier drei Aufgaben an die Gemeinde. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Ich möchte an dieser Stelle mal die Illusion eigentlich abschaffen, dass die Gemeinde eine Demokratie ist. Das ist sie nicht, das müssen wir ehrlich bekennen. Das gibt es auch in der Bibel nicht mit Abstimmungen und sonst loswerfen, aber das war keine Abstimmung in dem Sinn. Gemeinde ist keine Demokratie, sondern sie wird von Ältesten geleitet. Ältesten, die genau an diesen Kriterien da sind, wie wir gerade gelesen haben. Das heißt natürlich auch, das haben wir im Petrusbrief, dass sie sich nicht aufführen dürfen wie Despoten und Herrscher. Aber letztendlich ist es die Frage, vertraue ich meinen Ältesten in ihrem Dienst? Vertraue ich, dass diese Männer sich unter Jesus stellen? Und das ist die zentrale Frage bei allen Punkten, die wir haben. Das heißt nicht, dass wir keine Punkte haben, die wir nicht miteinander besprechen dürfen und müssen. Dafür machen wir die Mitgliederversammlung. Bis morgen Abend, 19.30 Uhr. Ihr seht, ich habe Veranstaltungen ohne Ende bei uns. Aber es ist manchmal auch dieses, ich stelle mich darunter, weil ich weiß, dass diese Männer Jesus folgen. Und sind wir ehrlich, manchmal geht es oft um Strategien, um Dinge, Organisation, um Befindlichkeiten und weniger um theologische Dinge. Und da sich drunter zu stellen, zu sagen, ich vertraue ihnen, und das ist das, was die Bibel auch sagt, fügt euch und gehorcht, nämlich diese Männer dienen in erster Stelle Gott. Und wir haben es gerade auch gelesen, ne? Sie müssen Rechenschaft ablegen für jeden Anvertrauten, nämlich vor Gott. Das ist kein leichtes Amt. Die Frage ist, wie können wir es ihnen möglich machen, dass sie ein gutes Amt führen und dass sie, und wir haben gerade über die Qualifikation gesprochen, damit sie auch ihre Qualifikation nicht verlieren. Wie ist die Atmosphäre mit den Ältesten und uns? Vielleicht auch mit jemandem, der neu dazukommt. Und das ist unglaublich wichtig im Miteinander. Also nochmal, wie können wir ihnen dienen, wie können wir ihnen beistehen? Denn sie wachen über eure Seelen, sie sind zuständig, über uns zu wachen und das in Liebe, in einem Wachdienst. Sie beten für uns, sie sind zuständig, dass keine Irrlehre reinkommt, sie sind zuständig, dass wir eine Einheit sind. Und ich weiß, es kann schnell vorkommen, wenn es nicht so läuft, wie ich will. Dann ist die normale menschliche Reaktion, ich schare Menschen um mich, die das genauso sehen wie ich. Das nennt die Bibel zum Beispiel Parteiungen. Da warnt sie an vielen Stellen davor. Dann gibt es die Parteiungen. Wir hatten das in Korinth, ne? Apollos, Petrus. Dann gab es welche, die sind sogar Jesus gefolgt. Also ein, zwei sind auch drauf gekommen, was wichtig war. Und dann gab es ganz viele Parteiungen. Und das ist nicht die Gemeinde. Wir sind die Einheit. Wir sind Leib. Und nochmal, ich möchte einladen, prüft das. Bringt die Dinge auch vor. Besprecht das. Aber lasst uns auch die Dinge annehmen, die uns die Ältesten vorgeben, im vollen Vertrauen, dass sie Jesus auch nachfolgen, aber dass sie eben diesen Dienst machen dürfen. Und ich bin dankbar, dass wir da Älteste haben, die sich immer wieder nach dem Wort ausrichten, weil wir leben in einer Zeit, wo sich vieles verändert. Aber Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute, morgen und bis in alle Zeiten. Und genau darum geht's. Jesus verändert sie nicht. Jesus leidet nicht unter Zeitgeist, unter Verschiebungen, sondern Jesus ist treu. Fügt euch und gehorcht euren Führern, denn sie sind für uns zuständig. Und das finde ich schön. Und dann finde ich das so schön, dass hier auch drinsteht, ne, sie werden Rechenschaft geben. Also diese Verantwortung ist groß, diese Verantwortung vor Gott. Das wird auch die Lehrer übrigens betreffen, auch meine Wenigkeit. Jeder, der lehrt, wird irgendwann mal in besonderer Verantwortung stehen vor Gott. Das ist so ein Teil, den man gerne auslässt. Aber das ist schon drin. Und dann steht, damit sie dies mit Freuden tun. Ich finde es so schön, mit Freude den Dienst tun. Und jetzt auch nochmal an uns, lasst uns doch bitte die Freude, die die Ältesten an diesem Dienst haben, erhalten, dass sie ihre Freude nicht verlieren an diesem sehr, sehr wichtigen und unglaublich ernsten Dienst. Und bin ich bereit, auch meinen Ältesten zu vergeben? Wir sind noch nicht im Himmel und wir wissen, es gibt manchmal tiefen Herausforderungen, Diskussionen und es gibt manchmal, dass man sich auch ein Wort vergreift. Das ist ja alles Realität. Aber bin ich bereit, meinen Ältesten zu vergeben? Bin ich bereit, diese Christusbeziehung auch hier voll auszuleben, damit eben meine Ältesten nicht die Freude verlieren? Damit sie das nämlich, wie es hier auch steht, nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht nützlich für euch. Also, dass sie ständig sagen, oh, jetzt muss ich in die Gemeinde. Dass ein Ältester durchaus eine Freude hat, an einer Mitgliederversammlung teilzunehmen. Ich finde es furchtbar, wenn Samuel und Willi da schon Krankheitserscheinungen bekommen würden oder vielleicht zukünftig ist. Sondern, dass sie mit Freuden hier sind. Und was können wir machen? Wir können sie lieben. Und nochmal, wir können uns auch wenn es uns nicht gefällt, auch wenn es nicht unserer Meinung entspricht, auch drunter stellen. Und vor allem, wir können für unsere Ältesten einstehen. Verhindert, dass es Parteiungen gibt. Verhindert, dass sich irgendjemand zusammenschließt und dann gegen die Ältesten schießt, sondern habt sie lieb. Und dann wird sie ja auch ganz praktisch an diesem Teil. Betet für uns. Und das ist das, was mir ganz, ganz wichtig ist. Betet für neue Älteste, ja. Betet aber für unsere bestehenden Ältesten, damit sie die Belastung standhalten lässt. Damit sie ihre Qualifikation, die wir gelesen haben, nicht verlieren. Und eins muss uns auch klar sein, egal welches Amt du ausführst, ob Ältester, ob Kinderstunde, sonst irgendwas, du stehst immer unter besonderer Beobachtung des Teufels, weil er will dich zu Fall bringen. Wir haben das mit den Fallstricken schon gehabt. Er will, dass man dir diese Botschaft vom Evangelium nicht mehr abnehmen kann, dass du unglaubwürdig bist. Er kann dich ja nicht aus der liebenden Hand Gottes reißen. Du gehörst in die Ewigkeit. Aber er will deinen Dienst ineffizient machen. Und das macht er. Das versucht er. Mit feurigen Pfeilen. Wir haben die Waffenrüstung Gottes. Aber da können wir im Gebet zusammenstehen. Da können wir auch wirklich füreinander da sein. Eine Einheit vor Jesus. Und wir haben gerade über Freude gesprochen. Was denkt ihr denn, was Jesus Freude macht, wenn da eine Gemeinde ist, die in Einheit zusammensteht, die trotz aller Widrigkeiten, Unterschiedlichkeiten trotzdem zusammensteht und ein Leib ist? Und das schreibt mal auch Paulus im Korinther. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sei, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Das heißt, es ist klar, dass Jesus der Herr ist und das ist auch klar, dass Jesus uns die Richtung vorgibt und es sind auch die Ordnungen Gottes, die wir leben wollen. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir hier eine Struktur haben, ein Acker, wo was wachsen kann. das Evangelium für die Welt, dass wir hinausgehen können und dass wir hier eine Einheit haben, weil die Welt hasst uns. Warum? Weil sie Jesus hasst. Darum müssen, dürfen wir uns lieben. Auch die, die in Verantwortung stehen, unterstützen mit Gebet und ihnen durchaus auch Freude machen und bitte nie daran arbeiten, ihnen die Freude zu nehmen. Und durchaus auch mal drunter zu stellen, zu sagen, es läuft jetzt nicht so, wie ich mir das gewünscht oder gedacht hätte, aber ich vertraue meinen Führern und Leitern. Warum? Weil sie vor Gott verantwortlich sind. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, es ist so schön, dass du eine Ordnung hast. Und es ist so schön zu sehen, welche Ordnungen das sind und was du damit möchtest. Und ich bitte dich, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich biblisch ist, nämlich biblisch bist du, Herr. Und du hast uns dein Wort gegeben. Und dass wir dem nachfolgen und dass wir uns immer wieder ausrichten nach diesem wichtigen, wie kann ich den Ältesten Freude bereiten, auch die Freude nicht nehmen. Und wie kann ich vor allem auch immer wieder lernen, praktisch aktiv zu lieben, Herr. Und es fängt hier an. Wie können wir erwarten, dass die Welt irgendwie anders wird, wenn wir nicht anders sind? Und so danke ich dir für dein Wort mit allen Herausforderungen. Aber dass wir immer mit Liebe aufeinander blicken dürfen, uns helfen dürfen und dass ein Leib miteinander einander dir dient, weil du bist das Haupt dieses Leibes. Amen.